Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Heute mit Simone Miller. Es war eigentlich nur eine Randbemerkung der Poetin Elisa Aseva in einem längeren Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur, aber diese Randbemerkung, die sollte auf Twitter einen regelrechten Sturm auslösen. Aseva wurde überzogen mit Beschimpfungen, Schmähungen, mit Bedrohungen. Andere haben zwar mehr Anstand walten lassen, sich aber trotzdem in großer Geste distanziert, darunter so hochrangige Politiker wie etwa der Justizminister Marco Buschmann von der FDP oder auch Volker Beck von den Grünen. Es gab natürlich auch Leute, die ihr beigesprungen sind und sie verteidigt haben, sie und ihre Position. Ja, und warum all das? Wir hören mal rein, was Elisa Aseva über sich selbst und ihre Position gesagt hat.
Meine Familie waren 200 andere Kinder und ein paar verrückte Nonnen. Das waren verstoßene Kinder der deutschen Gesellschaft und dann ganz viele Flüchtlingskinder aus aller Welt. Mein Blick geht immer auf diese vielen, denen das Leben nicht einfach Chancen bereitet und die, selbst wenn sie mal auf eine Chance treffen, die auch gar nicht nehmen können, weil da schon so viel vorher verhindert worden ist und so weiter. Das prägt meinen politischen Blick und da lässt sich relativ leicht verstehen, warum ich mich dem Kommunismus verbunden fühle und warum ich auch glaube, dass wir ihn haben müssen, wenn wir eine Zukunft für alle haben möchten.
Elisa Aseva sagt also sinngemäß, wenn auch besonders verletzliche Menschen eine Zukunft haben sollen, dann brauchen wir den Kommunismus. Und das hat genügt, um einen ganzen Twitter-Orkan auszulösen. Eine, die an Elisa Asevas Seite getwittert hat, die sie unterstützt hat, ist die Journalistin und Autorin Shada Kurt. We should all be communists, hat sie auf Twitter geschrieben. Und wir haben sie gefragt, wieso sie das getan hat, wieso sie dieser Meinung ist. Hier ihr Kommentar.
Ein Gespenst geht um in Europa. Naja, eher durchs deutsche Feuilleton und die Twitter-Kommentare. Ich spreche von der berühmt-berüchtigten K-Bombe, wie sie die Lyrikerin Elisa Aseva umschreibt. Gezündet hat sie Aseva in einem Gespräch im Deutschlandfunk Kultur mit diesem Satz. Ich glaube, dass wir den Kommunismus haben müssen, wenn wir eine Zukunft für alle wollen. Daraufhin überschlagen sich rechte bis wirtschaftsliberale KommentatorInnen auf Twitter in Verachtung. Auch der Grünen-Politiker Volker Beck sieht schon die SED im Anmarsch und selbst der Justizminister Marco Buschmann äußert sich empört. Aseva erhält Drohungen, aber auch viel Unterstützung. Auch ich pflichte ihr bei und kommentiere, we should all be communists. Denn der eigentliche Horror spukt in diesen Tagen doch nicht im Geistergewand des Kommunismus, sondern in den Schlagzeilen. Während die Strompreise für viele Menschen kaum bezahlbar sind, verbuchen Kraftwerkbetreiber Rekordgewinne. Deutschland freut sich über ukrainische Fachkräfte, während andere Menschen auf der Flucht fast täglich im Mittelmeer ertrinken. Weltweit wie auch hierzulande wächst der Club der Superreichen, die mehr als 100 Millionen Dollar besitzen. Währenddessen schlagen die Tafeln Alarm, weil sie den Andrang der Bedürftigen nicht mehr bewältigen können. Und laut KlimaexpertInnen könnte die Erderwärmung bereits in den nächsten 4 Jahren um 1,5 Grad steigen, wenn es kein radikales Umlenken in unserer Wirtschaftsweise gibt. Ungleichheit und Krisen sind Dauerzustand im Kapitalismus. Doch anscheinend bietet diese Realität keinen Sprengstoff für Skandalisierung auf Twitter. Es ist einfacher geworden, sich das Ende der Welt vorzustellen, als das Ende des Kapitalismus, meint der marxistische Theoretiker Frederick Jameson. Dabei ist es heute nötiger denn je, das Ende des Kapitalismus zu denken. Kommunismus ist der Motor jener kollektiven Kraft und Anstrengung, diese Utopie zu nähren und nach ihr zu handeln. Nicht nur als ein Nein zum Status quo, sondern als ein Versprechen vieler Ja's zur Zukunft. Und ja, dafür gilt es anzuerkennen, dass Bewegungen und Herrschaftsformen, die sich kommunistisch nannten und nennen, auch Unterdrückung und Gewalt hervorgebracht haben, auch Tote auf dem Gewissen haben. Dazu müssen sich Linke verhalten. Aber das tun sie bereits seit Jahrzehnten, auch dank feministischer und dekolonialer Kritiken. Und zugleich sind die Geschichte wie Gegenwart des Kommunismus um einiges vielfältiger, wenn auch meist unsichtbar. Da ist etwa die Geschichte der Pariser Kommune. Diese erprobte vor rund 150 Jahren mitten in Europa eine radikal-demokratische Gesellschaft, unter dem Vorzeichen von Geschlechtergerechtigkeit, mit kostenlosem Zugang zum Wohnen, Gesundheit und zur Bildung. Ein anderes Beispiel ist die autonome Selbstverwaltung in Rojava in Nordostsyrien. Seit rund 10 Jahren organisieren sich die Menschen der Region in kommunalen Räten. Kurdische, arabische, assyrische, esidische und viele andere Volksgruppen arbeiten in Versöhnungskomitees an einem solidarischen Zusammenleben. In Wirtschaftskooperativen verhandeln sie, was und wie viel produziert werden soll. Sie ebnen einen ökologischen Weg aus kapitalistischer Landwirtschaft. Kommunismus ringt um eine Gesellschaft, in der unser Umgang mit den Ressourcen der Umwelt nicht der Doktrin des ständigen Wirtschaftswachstums unterliegt, Eine, in der sich die besitzenden Klassen nicht an der Arbeitskraft und Armut der Lohnarbeitenden bereichern. Wie der Weg zu einer Gesellschaft ohne Klassen aussehen kann, hängt jedoch von den ganz konkreten Bedingungen einer Gesellschaft ab. Es gibt nicht den einen Kommunismus. Sein Wesen ist die Bewegung, angeführt von der organisierten Klasse der Lohnabhängigen, Besitzlosen, Versklavten, Kolonisierten und auch der Menschen, die zu Hause unbezahlte Hausarbeit verrichten. Und diese Klasse ist so weiblich wie international. Ich bleibe also dabei. We should all be communists.
Ein kleines Plädoyer für eine andere Welt unter dem Etikett Kommunismus war das von der Autorin Sheda Kurt. Und dieses Plädoyer, das wollen wir jetzt auch nutzen als Auftakt für eine weiterführende Diskussion über den Kommunismus. Ich darf jetzt also ganz herzlich meine drei Gäste begrüßen. Da ist zum einen Sheda Kurt, wir haben sie gerade schon in Form ihres Kommentars kennengelernt. Sie ist Journalistin und Autorin des Buches Radikale Zärtlichkeit, warum Liebe politisch ist. Und sie hat sich in besagten Twitter-Sturm eingeklinkt, ist also auch Kennerin der Online-Debatte. Herzlich willkommen, Sheda Kurt. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Dann darf ich herzlich begrüßen Sabine Nuss. Sabine Nuss war Referentin für politische Ökonomie bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Heute leitet sie den Karl-Dietz-Verlag, also den Verlag, der auch die Marx-Engels-Werke herausgibt. Daneben ist sie Autorin, etwa des Buches Keine Enteignung ist auch keine Lösung, auch Herausgeberin, zum Beispiel des Buches Marx und die Roboter. Und auch sie hat die Twitter-Debatte verfolgt, sich pro-kommunistisch, kann man sagen, eingebracht. Herzlich willkommen, Sabine Nuss.
Dankeschön für die Einladung.
Und zuletzt, aber nicht weniger herzlich, darf ich begrüßen Gerd Köhnen. Gerd Köhnen ist eher nicht so unbedingt auf den Social Media unterwegs, eher Freund der analogen Debatte und als solcher Historiker, hat vielfach publiziert zur russischen Revolution, zur Geschichte Russlands, auch teils autobiografisch inspiriert zur linksradikalen Szene in Deutschland der 70er Jahre, das entsprechende Buch hier, das Rote Jahrzehnt. Das wohl wichtigste Buch, insbesondere für unsere Runde heute und hier, ist von ihm Die Farbe Rot, Ursprünge und Geschichte des Kommunismus, 1300 Seiten schwer. Herzlich willkommen, Gerd Köhn. Herzlich willkommen nach Frankfurt am Main.
Hallo, Grüße aus Frankfurt.
Sabine Nuss, viele Leute auf Twitter waren so außer sich, als hätte Elisa Aseva mit diesem Zitat, also wir brauchen den Kommunismus, wenn wir eine Zukunft für alle haben wollen, in ein Wespennest gestochen. Wie erklären Sie sich, dass dieses Wort Kommunismus eine derartige Kraft entwickeln kann?
Also zum einen ist es sicherlich ein bisschen dem Medium geschuldet. Hinter dem Schutz der Anonymität trauen sich viele Leute so ein bisschen unflätig zu werden. Das ist das eine. Aber es haben ja auch einige mit Klarnamen sich entsprechend geäußert. Der Bundesjustizminister ist ja schon erwähnt worden. Der hat ja gesagt, wer das Wort Kommunismus in den Mund nimmt, darf auch von den Millionen Toten nicht schweigen. Und im Grunde genommen, finde ich, repräsentiert sich da drin so ein bisschen eine sehr dominante Kommunismusvorstellung, nämlich die Gleichsetzung von Kommunismus mit dem stalinistischen Terrorregime, in gewisser Weise auch mit dem real existierenden Sozialismus. Also diese Gleichsetzung ist es, glaube ich, auch, die das Wort zum Reizwort macht. Und jetzt muss man auch ein bisschen, finde ich, dazu sagen, dass es jetzt ein paar Jahrzehnte nach dem Ende der Systemkonkurrenz auch nochmal ein bestimmter geschichtlicher Zeitabschnitt ist, wo dieses Wort ein Reizwort ist. Also wir haben jetzt zum Beispiel den Kapitalismus, der sich selbst begreift als Sieger der Geschichte und als die beste aller möglichen Welten, die wir erreichen konnten und können, in der auch die Freiheit des Individuums endlich verwirklicht ist, jetzt im Gegensatz zum Kommunismus, in dem das Individuum ja unter das Kollektiv untergeordnet war und auch keine politische Freiheit hat. Das ist alles richtig. Nur die Anrufung der Freiheit des Individuums im Kapitalismus geht einher mit einem individuellen streng dich an, dann schaffst du es auch. Also du hast die Freiheit, aber du musst jetzt auch was draus machen. Und diese Anrufung vor dem Hintergrund, dass die soziale Ungleichheit im Kapitalismus ja systematisch ist, es können gar nicht alle schaffen, führt möglicherweise auch subkutan zu so einer Aggression, weil es ist so ein bisschen wie wenn man so ein Schild hochhängt. Hier, du hast ja gesehen, es geht gar nicht anders, jetzt nimm das, was möglich ist und mach was draus. Ne? Und zwei Punkte sind mir noch wichtig. Das eine ist die Sprecherposition. Ich glaube, es ist nicht egal, wer das K-Wort in den Mund nimmt, ob das jetzt eine junge, schwarze Frau macht, die in prekären Verhältnissen lebt und es wagt, diese auch noch zu kritisieren, oder ob das möglicherweise ein Elon Musk macht, der meinetwegen als erfolgreicher Kapitalist weißer Mann gilt, dem man das möglicherweise nachgesehen hätte oder das irgendwie, weiß ich nicht, witzig gefunden hätte. Das heißt, diese Aggressionen laufen auch entlang bestimmter Spaltungslinien der Gesellschaft, mache ich jetzt mal kurz mit Race, Class, Gender, und die erklären auch auch ein bisschen den Furor, den jetzt ausgerechnet Elisa Sefer abbekommen hat. Und derjenigen, also die Sozialisation und der Erfahrungshintergrund derjenigen, die sich dann da empören, ist, finde ich, auch wichtig. Es ist ein Unterschied, ob man die DDR erlebt hat und dort immer die Karotte vor die Nase hingehalten bekommen hat. Das ist hier irgendwie alles, damit wir irgendwann in der Freiheit sind und im Kommunismus. Und die haben aber dann Mangelwirtschaft erlebt und politische Unfreiheit. Und jetzt kommt da jemand und will das schon wieder versprechen. Oder aber, ob man, und da kann Herr Gerd Köhn wahrscheinlich viel mehr dazu sagen als ich, in den 70er Jahren in den K-Gruppen organisiert war und dort auch dachte, der Kommunismus kommt bald und ist wichtig. Und wo man auch sozusagen mit kommunistischen Terrorregimes fraternisiert hat und in hochautoritären Strukturen drin war. Und auch da, glaube ich, formt sich dann ein gewisser Blick auf Kommunismus. Insofern, glaube ich, ist sowohl Sprecherposition als auch Erfahrungshintergrund derjenigen, die reagiert haben, ganz wichtig mitzudenken.
Das war jetzt ein ganzer Strauß an Beobachtungen. Gerd Köhn, wenn Sie von diesen Twitter-Krawallen hören, können Sie diese Affekte verstehen? Also sowohl die Kommunismus-sympathischen als auch die Kommunismus-antipathischen. Und welcher Seite neigen Sie da womöglich eher zu? Würden auch Sie sagen, we should all be communists? Wahrscheinlich eher nicht.
Das Wort ist doch ein leeres Wort. Also was soll das heißen? Erstmal, wenn man es so ganz neu ist, ein frei gewordenes Label, jetzt kann man alles wieder von vorne da reingießen. Das finde ich ungefähr so witzlos, wie wenn man sozusagen, oh, Kommunismus, Millionen Tote. Ich bin tatsächlich, ja, meine Sprecherposition ist durchaus die eines gebrannten Kindes, ja, das kann ich schon sagen. Und ich habe versucht, aus dieser ja, ideologischen Sympathie eine historische Frage zu machen. Und das kann man natürlich nicht einfach so ein bisschen abtun mit, da waren mal irgendwie so Systeme, die haben sich so genannt und dann haben sie irgendwie auch ziemlich viele Tote produziert oder so, war nicht schön, aber jetzt kann man irgendwie von vorne beginnen. Es gab mal eine kommunistische Weltbewegung, die hat von der Oktoberrevolution ihren Ausgang genommen, das war schon ein ungeheuer gewalttätiges Ereignis und für Lenin ist doch die Sache ganz neu definiert worden. Ja, und zu einem strikten Sinne, strikter Abgrenzung auch zu allem, was bis dahin den historischen Horizont des Sozialismus oder des Marxismus übrigens auch ausgemacht hat, nämlich der Kern ist die Diktatur des Proletariats. Ja, und die Diktatur des Proletariats, das Proletariat existiert überhaupt nicht, wenn es nicht eine Partei aus sich hervorbringt. So, und dann kann ich so Sätze wie bei Seider Kurt nicht ganz naiv lesen, die alle so im definitorischen Ton sagen, was ist der Kommunismus? Eine Bewegung, die so und so da und da hinstrebt, es ist die Klasse und so weiter. Da stecken noch lauter Fragen drin, wozu bezeichnet man sich so, wenn man nicht wirklich sich erstmal mit dem auseinandersetzt, was unter dieser Flagge im 20. Jahrhundert passiert ist und wie überhaupt der Begriff aus der Tiefe des 19. Jahrhunderts und übrigens dann einer noch viel weiter rückgreifenden menschlichen Geschichte heraus definiert worden ist, ungefähr um das Jahr 1840. Das ist eben der Blick des Historikers erst.
Wir sollten gleich unbedingt auf genau diese Frage zu sprechen kommen. Was ist eigentlich eine sinnvolle, eine brauchbare Definition von Kommunismus? Was sind da verschiedene Ansätze und wie bringen wir die zusammen? Ich würde jetzt nur ganz kurz an dieser Stelle auch Scheder Kurt noch einmal die Möglichkeit geben wollen, auf diese Twitter-Debatte zurückzublicken. Was geht Ihnen mit ein bisschen zeitlichem Abstand dazu durch den Kopf?
Mir geht eigentlich Ähnliches durch den Kopf wie in dem Kommentar, der natürlich sehr gekürzt war auf die wesentlichen Punkte, hatte damit zu tun, dass ich genau für diesen Kommentar angefragt wurde und eben auch keine Möglichkeit hatte, einen großen historischen Abriss da unterzubringen. Ich würde heute sagen, dass es wichtig war, dass Elisa Aseva zum Beispiel genau diesen Begriff genutzt hat, der derart widersprüchlich ist, der derart umstritten ist, der vielleicht auch in seiner Beschaffenheit derart unbestimmt ist, dass wir überhaupt heute ins Gespräch kommen müssen. Und dass aus den Twitter-Trends es heute in ein Gespräch geschafft hat, das wir hoffentlich noch länger führen werden. Denn die Nachrichtenlage, die ich in dem Kommentar eben angerissen habe, die Schlagzeilen, die haben sich nicht wesentlich geändert. Und wenn wir heute zum Beispiel auf Rojava schauen, eben eine, sag ich mal, kommunistische oder zumindest kommunitarische Vision, wahr gewordene Utopie, die sich zum 10. Mal jährt in diesem Jahr, die Revolution in Rojava, die unter Dauerbeschuss ist, die ideologisch unter Beschuss ist, die militärisch unter Beschuss ist. Und daher es sich umso mehr lohnt, eben auf diese wahrgewordenen, auf diese ganz praktischen Beispiele dieser Vision, dieses leeren Wortes, wie Herr Köhn eben gesagt hat, zu schauen und auch ihre Widerständigkeit unter die Lupe zu nehmen, die Herausforderungen, mit der sie heute sich auseinandersetzen müssen. Und ich glaube, dass das vielleicht der Anfang sein könnte.
Jetzt waren da schon in all Ihren Antworten ganz viele Beobachtungen und auch Thesen drin. Und ich denke, die allerwichtigste Aufgabe dieser Diskussion sollte jetzt zuerst einmal sein, herauszupräparieren, was die Kriterien sind aus Ihren Perspektiven jeweils, die dazu herhalten sollen, etwas, also eine Gesellschaftsordnung, als kommunistisch zu bezeichnen. Sabine Nuss, Sie kommen eher vom Marx-Engels-Werk her, haben also einen ziemlich theoretisch inspirierten, geprägten Blick auf genau diese Frage. Wollen Sie mal einen Versuch unternehmen?
Ich würde erstmal vorausschicken, dass ich der Meinung bin, dass es keinen einen allgemein gültige Definition gibt von Kommunismus. Es gibt die ideengeschichtliche Auffassung, es gibt realhistorische Kommunismen, die ich dann eher mit Stalinismus oder mit Zentralverwaltungskommandoherrschaft bezeichnen würde. Und im Übrigen der wichtigste Handelspartner Deutschlands, China, Parteialleinherrschaft nennt sich kommunistisch. Also insofern finde ich das wahnsinnig schwer, eine allgemeingültige Definition zu nennen. Wenn wir jetzt zu Marx gehen, der ja so ein bisschen, wie ich finde, auch unrechtmäßigerweise für die Begründung des Kommunismus in Haft genommen wird und bei dem man angeblich auch findet, wie es zum Kommunismus geht, da würde ich sagen, das Gegenteil ist der Fall. Man findet bei Marx relativ wenig über Kommunismus. Er hat am Ende das Kapital geschrieben und nicht der Kommunismus. Was Marx gemacht hat, war eine Wissenschaftskritik. Er hat sich auseinandergesetzt mit der politischen Ökonomie seiner Zeit, was wir heute Volkswirtschaftslehre machen würden. Und über diesen Umweg hat er eine Kapitalismusanalyse vorgelegt, wo wir jetzt sagen könnten, in der Negation dessen, was Kapitalismus ist, könnte man auch sowas kommen, was Kommunismus sein könnte. Wenn wir uns aber seine versprengten Bemerkungen angucken, was jetzt für den Moment hier gerade sehr viel einfacher ist, deshalb mache ich das jetzt, kommen wir auf etwas, was ich den emanzipatorischen Kommunismus nennen würde. Da nenne ich jetzt einfach mal ganz kurz zwei, drei sehr bekannte Zitate. Im Manifest hat Marx geschrieben, Kommunismus ist eine Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist. Er hat im Kapital geschrieben vom Verein freier Menschen. Und wo er sich am allermeisten mit dem Kommunismus vielleicht noch so beschäftigt hat, ist in der Kritik des Goethe-Programms. Da ist der berühmte Satz her, jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen. Das heißt, wir finden bei den wenigen Aussagen zu Kommunismus einen emphatischen Individualismus, gerade keine Gleichmacherei, und einen emphatischen Freiheitsbegriff. Es geht quasi darum, keine Herrschaft und Freiheit. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wenn wir ja vorhin davon gesprochen haben, Kommunismus ist so ein leerer Signifikant. Ich würde eher sagen, es ist ein schillernder Begriff. Was bedeutet das jetzt genau? Freie Gesellschaft. Das bedeutet am Ende, dass historisch Herrschaft ganz zentral darüber ausgeübt wurde, dass die relativ wenigen andere für sich arbeiten lassen können, die dann deren Reichtum sozusagen geschaffen haben. Man nennt es Klassengesellschaft. Und wenn wir jetzt einen Kommunismus haben, der sich ein bisschen orientiert nach diesen Leitplanken Individualismus und Freiheit der Individuen, dann müssten die Menschen also in ganz anderen sozialen Beziehungen zueinander treten. Das bedeutet, bezogen nochmal auf diesen Aspekt der Arbeit, gleichberechtigte Entscheidung auf Augenhöhe miteinander entscheiden, wie wir arbeiten, zu welchem Zweck wir arbeiten, welche Bedürfnisse wir eigentlich haben, welche davon wollen wir befriedigen und so weiter. Und das ist, würde ich jetzt schon auch sagen, eine sehr erstmal allgemeine, so eine Art Kompass eher, nachdem sich dann diese Bewegung, das stammt übrigens auch von Marx, Kommunismus ist nicht ein Zustand, der hergestellt werden soll, also ein Ideal, wonach sich die Wirklichkeit zu richten hat dann, sondern die wirkliche Bewegung. Da hat ja Herr Köhn auch gerade schon kurz drauf angespielt. Um es konkreter zu machen, würde meines Erachtens diese wirkliche Bewegung so aussehen, dass man sich im demokratischen Streit miteinander in sozialen Auseinandersetzungen damit befasst, wie denn überhaupt diese Freiheit erreicht werden kann und wie wir neue Fragestellungen entwickeln, die nicht die Fragestellungen sind und nicht die Probleme sind, die uns der Kapitalismus ausgibt. Wenn ich noch einen ganz letzten Punkt machen möchte, weil ich den ganz wichtig finde in dem Zusammenhang. Es gibt noch eine Formulierung im dritten Band von Kapital, da spricht Marx vom Reich der Notwendigkeit und grenzt es ab vom Reich der Freiheit. Und das Reich der Notwendigkeit ist die notwendige Arbeit, die wir machen müssen, um Essen, Trinken und so weiter. Und das Reich der Freiheit ist Zeit. Muße, Kontemplation. Und das finde ich ganz wichtig. Das ist das Ziel. Deshalb hätten wir sozusagen im Kommunismus eine andere Problemstellung und nicht schon gleich die Lösung. Und die Problemstellung hieße, wie schaffen wir es, mit möglichst wenig Arbeit möglichst viel Zeit für unsere Freiheit dann zu erreichen. Während wir im Kapitalismus ständig fragen, wie schaffen wir es, möglichst viele Arbeitsplätze zu schaffen. Wir reden von Arbeitszeitverlängerung statt von Verkürzung. Wir reden von der Rente bis 70, von mir aus 80. Das heißt, wir haben es mit einer ganz neuen Fragestellung zu tun in einer solchen Gesellschaft, die dann erst zur Lösung führt. Das ist mir nochmal wichtig, was man da eben auch bei Marx lernen kann.
So, das war jetzt wahnsinnig viel. Das war sozusagen eine Marx-Interpretation im Schnellformat. Auch eine kleine Ausbuchstabierung eines ja im Grunde genommen utopischen Überschusses, der bei Marx vielleicht angelegt ist. Gerd Köhn, wenn Sie so etwas hören, was geht Ihnen dann durch den Kopf, wenn Sie ja eine ganz andere Perspektive einnehmen und sich vielmehr am Realsozialismus, also an den realgeschichtlichen Phänomenen abarbeiten, die seit 1917, also seit der Russischen Revolution, in die Welt getreten sind?
Na, das ist nicht ganz richtig. In meinem Buch über die Ursprünge und Geschichte des Kommunismus kommt die Russische Revolution erst auf Seite 600 oder
so vor. Das stimmt, tut mir leid. Also Sie haben natürlich noch einen viel größeren historischen Bogen im Blick.
Bedeutung. Das hat folgende Bedeutung. Der Begriff stammt doch aus dem Jahr ungefähr 1840. Ja? Parallel zu dem des Sozialismus. In Sozialismus steckt Société drin, Gesellschaft. Das ist sofort etwas Gegliedertes. Die Kommunisten müsste man mit dem deutschen Wort der Gemeinschaftler bezeichnen, ja, Gemeinwirtschaft, Gemeineigentum und so weiter, Gemeinschaftler. Marx hat sich für diesen Begriff dem spätzögernd genähert, also jetzt sind wir wieder mal bei der Marx-Exegese, aber schön, aber das ist auch eigentlich gerade interessant, weil, und er hat dann diesen Begriff eigentlich mehr oder minder fallen gelassen, jedenfalls in allen seinen öffentlichen Bemerkungen. Und diese paar Zitate, die Frau Nuss gerade genannt hat, mehr ist da nicht. Und das interessiert ihn auch gar nicht. Er interessiert sich für das, was wirklich in der menschlichen Geschichte in heftigen Antagonismen, unversöhnlichen Widersprüchen vonstatten geht. Ja. Er ist ein Enthusiast der Entwicklung, die unter unseren Augen vonstatten geht. Und insofern übrigens spricht er auch nicht von dem Kapitalismus, sondern das ist ein dynamisches Weltprinzip, was übrigens neueren geschichtlichen Ursprungs ist, ja, ungefähr im 17., 18. Jahrhundert. So. Und Kommunismus ist ein viel älterer Begriff. Am Ende des 19. Jahrhunderts kommt der Begriff des Urkommunismus. Wir kommen alle aus einer kommunistischen Urhorde sozusagen. Der Kapitalismus, der Liberalismus, die bürgerliche Gesellschaft sind moderne und gewaltige Errungenschaften, die auch im Kommunistischen Manifest hymnisch besungen werden. Und nur über die Höherentwicklung dieser Gesellschaften kann man darüber nachdenken, wie man zu einem neuen geschichtlichen Horizont kommt. Das ist der Ansatzpunkt. Und im Grunde das, was dort beschrieben worden ist, findet doch überhaupt erst seit den letzten 30 Jahren statt. Jetzt erst leben wir in einer Welt, in der kapitalistische Wirtschaftsprinzipien, aber mehr sind es ja auch nicht, in aller Welt herrschen. Dann haben wir eben kommunistische Staaten, die sogar ultrakapitalistisch wirtschaften, gleichzeitig aber dennoch Kommunismus sind, in einem äußerst beklemmenden Sinne, nämlich eines eisernen Bandes, was die ganze Gesellschaft umschreibt. Und das offensichtlich passt sogar ganz gut zusammen und ist höchst erfolgreich im Moment. Darüber müssen wir nachdenken.
Ja, vielen Dank. Und ich würde an der Stelle kurz noch eine Nachfrage stellen mit Klärungsabsichten. Was wären denn dann aus Ihrer Perspektive, wenn Sie jetzt so einen wahnsinnig großen geschichtlichen Bogen vor Augen haben? Also man könnte sich natürlich auch vortrefflich darüber streiten, ob wir jetzt aus einer urkommunistischen Suppe aufgestiegen sind oder nicht. Aber was sind denn dann jetzt die harten Kriterien, anhand derer Sie einen Staat, sagen wir einen Staat wie Russland, wie China oder so, kommunistisch nennen oder eben auch nicht?
Der Begriff ist leer. Ja, der Begriff meint ja nur Gemeinwirtschaft. Schon im Kommunistischen Manifest gibt es jede Art von reaktionären Sozialismen und Kommunismen. Also ein Kasernenkommunismus, ein Inka-Kommunismus, was weiß ich. Ja, deswegen ist Sozialismus und Kommunismus überhaupt nicht etwas per se Fortschrittliches, wenn ich nicht die Impulse der Individuierung, der Vielseitigkeit, der Differenzierung der Gesellschaft aufnimmt. Wie man das dann, statt es chaotisch auseinanderlaufen zu lassen, das ist natürlich unser Problem, das ist aber auch ein Demokratieproblem. Wir haben auch ein Demokratieproblem. Wie man das zusammenfügt zu einem konstruktiven Ganzen, das ist die Frage des heutigen Tages Und das natürlich noch in einer Weltgesellschaft, von der wir ja auch überhaupt erst seit den letzten 30 Jahren wirklich sprechen können. Das ist ein ungeheuer schwieriges Problem, was wir jedenfalls unter dem Kommunismus heute sehen. Und damit müssen sich die, die den Begriff neu besetzen wollen, auch auseinandersetzen, sind Zwangssysteme, die im Übrigen in China zum Beispiel auf ganz alte, wieder archaische Sozialvorstellungen zurückgreifen, wie die Datong, die große Gemeinschaft im Konfuzianismus. Mao konnte gar nicht über diese europäischen Neologismen sprechen oder auf traditionelle chinesische Begriffe zurückzugreifen, ob das in Rojava nicht auch so ähnlich ist. Also ich habe mich mal in die Schriften des großen Vorsitzenden von Rojava oder der PKK hinein vertieft, ja. Das ist eine herzkonservative Gesellschaft eigentlich, die dort herauslugt. Aber darüber weiß ich zu wenig. Ich lese nur diese Schriften.
Es gibt also nicht den einen Kommunismus. Darin sind alle Gesprächspartnerinnen einig, wenn auch aus verschiedener Perspektive. Schäder Kurt, wenn wir jetzt vor dieser großen Aufgabe stehen, einen Kommunismusansatz, der stark auf das realsozialistische Erbe abhebt, zu vermitteln mit einem Ansatz, der stärker auf die Ideengeschichte zurückgeht. Was würden Sie dann vorschlagen? Wie vermitteln zwischen diesen zwei Ansätzen?
Naja, wie vermitteln zwischen diesen zwei Ansätzen? Also ich bin auch der Überzeugung, dass wir den Kommunismus, dass wir diesen Begriff, diesen schillernden oder auch vorbelasteten Begriff natürlich in seiner Historizität betrachten müssen. Genauso wie sich kommunistische Bewegungen immer als geschichtlich positionieren. Wir müssen uns sozusagen als Subjekte von Geschichte begreifen, eine Geschichte, die gemacht wird durch eben im besten Falle durch die organisierte Klasse eben derjenigen, die in der Geschichte bisher immer eher zum Objekt gemacht wurden, die ausgebeutet, versklavt, kolonisiert etc. wurden. Deswegen ist es natürlich mehr als geboten, diese Bewegung, die Entwicklung, die Theorie in der Geschichtlichkeit zu betrachten. Aber was mir bisher tatsächlich gefehlt hat, ist die Praxis, über die ich noch mal gerne sprechen würde. Denn ich finde, wenn man sich immer um die Begriffe und immer um die Theorien herumkreisen lässt, dann hat das auch fast schon was Essentialistisches. Weil es geht ja genau darum, dass der Kommunismus eben, dass die Kommunismen als Begriff eben notwendigerweise, sag ich mal, unbestimmt bleiben müssen, weil sie eben in Bewegung sind, weil es gewisse universelle Werte gibt, natürlich, auf die sich kommunistische Bewegungen oder DenkerInnen einigen, aber wir letztendlich schauen müssen, wie das im Konkreten in der Praxis funktioniert. Und deswegen habe ich zum Beispiel eben Rojava erwähnt. Deswegen gibt es aber auch in den letzten Jahren sehr starke Ansätze von dem Abrücken von diesem klassischen revolutionären Kommunismus, den wir vielleicht mit dem sowjetischen Modell beschreiben könnten, hin zu Fragen, wie bilden sich eigentlich kommunistische Gesellschaften heraus? Also die Frage nach kommunitarischen, kommunistischen Gemeinschaftsbildungen. Und da gibt es sehr, sehr spannende Ansätze aus Südamerika, auf dem afrikanischen Kontinent oder auch in den USA, wo sozusagen in autonomen Räumen, in selbstregierten, denn darum geht es auch, wenn wir auch über den Begriff zum Beispiel der Freiheit sprechen, den Sabine Nuss eben angesprochen hat. Eigentlich ist ja die Befreiung, die Freiheit der Initialmoment von kommunistischer Theorie und sollte es auch in der Praxis sein, die Selbstbefreiung. Und es gibt sehr viele sehr interessante Ansätze, die unter dem Begriff zum Beispiel Commons diskutiert werden, den etwa die marxistisch-feministische Theoretikerin Silvia Federici auch sehr stark für mich persönlich geprägt hat in den letzten Jahren, wo sie sich anschaut, wo funktionieren diese widerständigen Räume im Präsens, jetzt ohne diesen großen, gewaltigen Umsturz, ohne die Bürokratisierung von Kommunismus, wo funktioniert das im Praktischen, in zum Beispiel indigenen Gemeinschaften, wie stellen die zum Beispiel sicher, dass sie trotz kapitalistischer Landeinnahme, trotz Enteignung etc. weiterhin auf ihre Länder zugreifen können, weiterhin nach dem Prinzip der Kooperation Länder und Güter und Produkte gemeinsam verwalten können. Und wie entstehen diese autonomen Räume und wie können sie wiederum als widerständige gesamtgesellschaftliche Strukturen wieder zurückgreifen? Und da gibt es sehr, sehr spannende Ansätze, wo ich raten würde, auf die mal zu schauen, anstatt sich sozusagen immer wieder eigentlich fast selbstreferenziell um diesen Begriff herumkreisend, um die Theorie herumkreisend, um die Frage, war Marx jetzt ein Kommunist, finde ich auch irgendwie spannend. Und natürlich ist es, wie gesagt, aus historischer Perspektive wichtig. Aber viel wichtiger ist doch eigentlich, wie das auch in der Praxis heute funktioniert oder funktionieren kann und welche Widersprüche und welche Herausforderungen damit einhergehen.
Interessant finde ich jetzt, dass Herr Kühn gesagt hat, dass der Begriff Kommunismus nichts anderes mehr sei als ein leerer Signifikant, also eine begriffliche Leerstelle. Und Sie, Frau Kurt, haben das in einer gewissen Weise bestätigt und haben gesagt, ja, das ist ein wahnsinnig vager Begriff, aber das ist auch gut so, und haben dann verschiedene Ansätze uns vorgeführt, die sich in der Gegenwart vollziehen unter dem Label des Kommunismus oder Sozialismus. Frau Nuss, was denken Sie zu dieser Frage, ist der Kommunismus ein leerer Signifikant, ja oder nein? Sollten wir nicht in einer gewissen Weise mindestens ein paar Kriterien haben, an denen wir uns festhalten können, wenn wir über diesen Begriff sprechen, um darüber auch befinden zu können, ob Kommunismus wünschenswert ist oder nicht?
Also ich hatte ja schon gesagt, dass ich finde, dass es keine allgemeingültige Definition gibt, und ich hatte diesen Begriff des Kompass ins Spiel gebracht. Das heißt, eine Art, ja, was halt ein Kompass ist, er gibt so ein bisschen die Richtung vor, die in einer ständigen Selbstkorrektur, der Weg muss quasi in einer ständigen Selbstkorrektur beschritten werden. Und die Kriterien oder das, wonach man sich da zu richten hat, wären eben meines Erachtens schon, dass man sich darum gruppiert, um diesen empathischen Freiheitsbegriff, also dass man quasi sagt, es soll kein Zwang mehr herrschen, kein Zwang mehr zur Arbeit, und es soll natürlich auch eine Naturaneignung sein, die wir gemeinsam entscheiden, wo wir dann wahrscheinlich nicht dabei landen, dass wir sie zerstören, vermute ich mal. Also eigentlich, im Grunde genommen hatte ich das da in starker Anlehnung an Marx vorhin schon so ein bisschen versucht, so ein paar Kriterien zu nennen, aber was mir in dem Kontext nochmal wichtig wäre zu sagen, mit dem, was Gerd Köhn gesagt hat, dass der Kommunismus sowas auch sehr Orthodoxes oder Konservatives hat, das kann ich sogar ein bisschen verstehen, wenn man sich immer orientiert auf Gemeinschaft oder Gemeineigentum, ne? Weil da geht auch so ein bisschen verloren, was macht dann die Gemeinschaft eigentlich, ja? Und wir haben ja auch Aktienunternehmen, das ist ja auch eine Art von Gemeineigentum, ja, aber sie produzieren trotzdem für den Profit. Den Zweck, wofür wir Natur aneignen, der ist natürlich total zentral, und der geht in dieser Bestimmung von Kommunismus als nur eine gemeinschaftliche Aufteilung von irgendwas, geht es ein bisschen unter. Insofern ist der Zweck der Profitmaximierung etwas ganz Zentrales meines Erachtens, was überwunden werden müsste, wo dann wir auch genau bei dem Punkt wären, wo ich vorhin gesagt habe, aus der marxischen Analyse würde in der Negation eigentlich genau das rumkommen als ein Ziel.
Herr Köhn, wenn Sie uns jetzt so reden hören, eine Frage, die mir schon noch auf der Zunge liegt in Bezug auf Ihre historische Perspektive, was würden Sie denn vorschlagen, wenn jetzt so ganz verschiedene historische Phänomene wie etwa das heutige China, das heutige Russland, aber eben auch so angesprochene radikaldemokratische Versuche wie eben in Rojava oder im mexikanischen Chiapas, wenn wir die nebeneinander stellen und sie alle unter das K-Wort bringen, wie können wir das überhaupt tun? Also mit welchem Mehrwert tun wir das? Warum sollten wir das aus Ihrer Perspektive vielleicht sogar tun?
Ich bin es ja nicht, der versucht, partout dieses Wort zu definieren. Ich meine, die Kommunistische Partei Chinas schreibt im Paragraph 1 ihres Statuts, das endgültige Ziel der Kommunistischen Partei Chinas ist der Kommunismus. Punkt. So. Und dann kommt gar nichts mehr. Die Kommunistische Partei Chinas, also der Kommunismus in China, definiert sich durch die Kommunistische Partei Chinas. Ja. Und die herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Aber Herr Köhn, mal ganz, ganz blöd gefragt. Also wenn ich jetzt eine Partei habe, die sich Demokratische Partei XY nennt und dem ihre Agenda nach aber klar antidemokratisch ist, warum sollte ich als Historikerin diese Partei dann demokratisch nennen?
Entscheidend ist sowieso, was getan wird, ja, und nicht, was man deklariert. Es wird alles Mögliche deklariert. Die faschistische Partei in Russland heißt Liberaldemokraten oder so. Ich kann mich nennen, wie ich will. Ja. Diese Begriffe, ich bin es ja nicht, der hier sagt, we are all communists. Und ich bin es ja nicht, der diesen Begriff klebt. Ich finde das ganz sympathisch, dass man sich um real existierende Ansätze einer gemeinwirtschaftlichen Organisation von unten her, dass man sich für die interessiert. Die Pariser Kommune ist mir auch ganz sympathisch, und vielleicht ist mir Rojava auch ganz sympathisch, wenn ich es kennen würde und es nicht nur aus Schriften des Oberpapas sozusagen äußerst patriarchale Angelegenheit kennen würde. Aber es fällt doch zum Beispiel schon mal auf, wenn bei diesen beiden historischen Beispielen, dass beides so eine Art Militärkommunismus ist. Ja? Also es ist nicht der Kommunismus, der bekämpft wird, sondern der Kommunismus entsteht unter den Bedingungen eines Kampfes. Das könnte ich jetzt mit Max Webers Militär- und Beutekommunismus zusammenbringen. Er hat sowieso wunderbare Kategorien wie den klösterlichen Liebeskommunismus und so weiter. Kommunismus ist eine ganz empirische Kategorie. Mich interessiert letztlich viel mehr, was im wirklichen gesellschaftlichen Prozess entwickelter Gesellschaften passiert. Ja. Und das solidarische Element zum Beispiel in unseren Gesellschaften ist hundertfach, tausendfach vorhanden. Ich war auf dem Berliner Bahnhof und da kamen die Züge der ukrainischen Flüchtlinge an und es waren dort Tausende, Zehntausende von Helfern, die Unterkunft geboten haben, die ihre helfende Hand geboten haben und so weiter. Das ist Solidarität. Genauso mal auf dem Gegenpol hat sich Marx ja und ich auch, tue das, in dem Sinne bin ich Marxianer, beileibe nicht Marxist, was immer das sowieso heißen sollte, Marx war auch kein Marxist, interessieren mich auch die Evolution des Kapitalismus und da zum Beispiel die fortgeschrittensten Formen der digitale Kapitalismus, dass dort irgendein Herr sowieso abgreift und so, das ist das eine. Oder auch die sozialen Netzwerke, in denen ich auch nicht drin bin. Deswegen weiß ich auch übrigens gar nicht, was die Twitter-Debatte ist, weil alle schmeißen da irgendwas rein und wo ist die Debatte, außer dass sie sich gegenseitig behaken. Das interessiert mich gar nicht. Aber ein soziales Netzwerk, eine Suchmaschine, die interessiert mich, denn das sind Wissenstechniken. Ja, das sind Kulturtechniken und dass dabei gewaltig verdient wird, ist das eine. Aber wie im Kapitalismus noch immer, von der Dampfmaschine bis zur Eisenbahn bis sonst wohin, es werden Kulturtechniken geschaffen, es werden Dinge geschaffen, die wir alle benutzen können. Und dann tritt vielleicht zum Beispiel mal die Frage auf, ja, um ein soziales Netzwerk zu betreiben, in dem wir uns austauschen können, frei austauschen können, wozu brauchen wir Herrn Zuckerberg und wozu brauchen wir noch irgendwelche Reklameeinschaltungen? Die beklemmende Seite ist dann in China wieder, wo genau diese Techniken dann in der Hand einer Partei, die alles im Auge haben möchte, landet. Ja, das ist natürlich das Beklemmende. Nicht zufällig unter dem Begriff des Kommunismus, das ist auch eine Art von Kommunismus, aber eine Zwangsvergemeinschaftung. Also geht es dort wieder um die Freiheitsfragen, die Demokratiefragen und diese Dinge.
Also ich glaube, worin sich diese Runde sehr einig ist, ist zum einen, dass Marx vor allem ein Analytiker der Funktionsweisen und der Bewegungsgesetze des Kapitalismus war, sehr viel mehr als ein Kommunist. Denn wie wir jetzt hier schon mehrfach gehört haben, hat er gar nicht ausdekliniert, ausdefiniert, was der Kommunismus sein könnte.
Ich will nicht behaupten, dass es ihn gelangweilt hat, aber da gab es nicht mehr und er hat sich regelrecht geweigert, dort irgendein schönes Bild zu zeichnen, wo man alles reinpackt.
Auch interessiert sind hier, glaube ich, alle an den Ausformungen des Spätkapitalismus und insbesondere des digitalen Kapitalismus. Sie haben jetzt gerade auch noch das Thema Solidarität angesprochen und da würde ich jetzt einfach mal die Überleitung nehmen. Denn es ist ja offensichtlich, das zeigt sich zum Beispiel auch in so etwas wie der Twitter-Debatte, auf welchem Niveau die auch immer abgelaufen sein mag, es gibt eine Sehnsucht nach so etwas wie Kommunismus, was auch immer jetzt unter diesem Begriff genau zu verstehen ist, in unseren kapitalistischen Gesellschaften, in Teilen dieser Gesellschaft jedenfalls. Und was sind da jetzt aus Ihrer Perspektive die entscheidenden Gründe dafür? Was sind vielleicht aus Ihrer Perspektive auch die schwerwiegendsten Pathologien unserer kapitalistischen Gesellschaften, die diese Sehnsucht nähren? Schäder Kurt.
Also klar, das Emotionale, das Sehnsuchtsmoment spielt sicherlich auch eine Rolle. Darauf stoße ich immer wieder, etwa bei Lesungen, bei vor allem sehr vielen jungen LeserInnen, die auf mich zukommen und sagen, dass sie immer wieder diese Erfahrung der Entfremdung, der Vereinzelung machen in ihren Beziehungen, dass sie sich eben eigentlich nach dem sehen, was Sabine Nuss eben angesprochen hat, nach einem Schöpfungsprozess, nach einer gemeinsamen Arbeit, nach Muße, nach gemeinsamen Versprechen, die zukunftsorientiert sind, einfach Versprechen, Beziehungsweisen, die in ihrer Pluralität, von Zärtlichkeit, experimentieren mit Zärtlichkeit, einfach ganz materielle Rahmenbedingungen haben, von Zeit haben, Räume haben, eine gewisse Form von auch ökonomischer Absicherung. Weil ich glaube, das spricht vor allem auch für diese Generation, die merkt, da sprechen ja sämtliche Zahlen, Statistiken dafür, dass die Generation, ich weiß nicht, ob das meine Generation ist oder die danach kommt, eigentlich mit der Arbeit, die sie heute hat, obwohl sie derart gut ausgebildet ist, mehrere Universitätsabschlüsse, nicht den Grad von Wohlstand erreichen wird wie die vorherigen Generationen. Und ich glaube, dass diese Generation am eigenen Leibe merkt, dass die Versprechen des Kapitalismus, also Versprechen nach Wohlstandssteigerung, eigentlich durchgehender Wohlstandssteigerung, einem guten Leben für, nicht für alle, ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendwann mal die Maxime war des Kapitalismus, aber für so viele Menschen wie möglich, dass das nicht eingehalten wird. Und dass auch vor allem im Zuge der, sag ich mal, Bewusstwerdung der Klimakrise, der Klimakatastrophe, da gibt es ja auch eine sehr starke, vor allem junge Bewegung in den letzten Jahren, die auch anfangen, darüber nachzudenken, auf welche Art und Weise das mit kapitalistischen Produktionsweisen, Distributionsweisen zusammenhängt. Und dass diese Generation merkt, ein grüner Kapitalismus hält die Klimakrise nicht auf, ein diverser Kapitalismus führt nicht dazu, dass die Überausbeutung von Frauen etwa im globalen Süden, die hauptsächlich unsere Kleidung etwa produzieren, damit aufhört. Und ich glaube, dass es einerseits dieses Sehnsuchtsmoment ist, vor allem nach eben nachhaltigen Beziehungen, schöpferischer Arbeit, nach auch einem Angriff gegen die Entfremdung des Gefühls, eigentlich eine übergeordnete Macht, die ganze Zeit über das eigene Leben herrscht und dass man eben in dem Sinne nicht handlungsfähig ist. Einhergehend mit eigentlich der logischen Konsequenz und Notwendigkeit aus einer eben ökonomischen Analyse, dass die Verhältnisse so wie sie sind am Ende der großen Mehrheit der Gesellschaft nicht nützen werden und dass sie vor allem auch den Planeten, ich habe das eben schon mal in dem Kommentar angesprochen, die Vorhersagen von KlimaforscherInnen oder auch die Tatsache, dass 70% der Emissionen von den 100 größten Unternehmen auf der Welt produziert werden. Also dass auch diese sehr individualistischen Ansätze von Umweltschutz und alle sollen einfach ihren Müll trennen und dann werden wir die Welt schon retten, dass die sich einfach in der Realität als falsch, als Mythos entpuppt. Und diese Generation, vielleicht eine sehr politisierte Generation, dass eins und eins eigentlich zusammenzählt und die Sehnsucht einhergeht mit logischen Überlegungen und analytischen Ansätzen.
Ich würde ganz gerne, wenn ich das darf, noch mal ganz kurz zurückspringen, weil ich das Gefühl habe, dass wir diesen Widerspruch zwischen einerseits sind wir uns irgendwie einig, dass das, was da, also zumindest Teile von uns, dass das, was da historisch passiert ist, mit Kommunismus eigentlich nichts zu tun hat und dass wir darüber hinaus bei Marx noch nicht mal so richtig was finden, was Kommunismus ist. Und dass Herr Köhn einerseits ja auch sagt, das ist eigentlich ein leeres Wort, aber dann doch eigentlich immer wieder dazu hinkommt, das, was kommunistisch historisch stattfindet, sogar in der Gegenwart in China, dann doch irgendwie als kommunistisch akzeptiert. Und diesen Widerspruch würde ich ganz gerne ganz kurz mal ein bisschen auflösen. Ist mir jetzt echt gerade ein Anliegen. Und dann sage ich noch mal kurz was zu diesen Pathologien. Also zum einen ist es so, da springe ich jetzt noch mal zurück auf den real existierenden Sozialismus. Der hatte ja eine ganz bestimmte Weltanschauung. Ich nenne das jetzt mal den Marxismus-Leninismus. Das war so die Richtschnur. Und die war gekennzeichnet davon, dass man davon ausgegangen ist, dass wir es mit einer evolutionären Entwicklung von Geschichte zu tun haben. Da gab es so ein Stufenmodell, da hieß es irgendwie, wir haben den Kapitalismus, der entlädt sich in seinen Widersprüchen quasi automatisch im Sozialismus und den werden wir dann auch planmäßig und gesetzmäßig in den Kommunismus überführen. So, Träger dieser Bewegung ist natürlich die Arbeiterinnenklasse als revolutionäres Subjekt. Das heißt, dieser Marxismus-Leninismus hatte eine gewisse deterministische Geschichtsauffassung und in gewisser Weise, weil in diesen Ländern diese Mission erfüllt wurde, der Arbeiterinnenklasse, war alles richtig. Also er hatte auch eine Legitimationsfunktion, diese Weltanschauung. Jetzt ist die Frage, ist Marx daran schuld? Ja, und da würde ich mal sagen, bezüglich dieser deterministischen Geschichtsauffassung findet man bei Marx durchaus Stellen, die man so lesen kann, aber man findet halt auch Stellen, die man nicht so lesen kann, wo ganz klar ist in seinen späten Briefen zum Beispiel an Vera Sassulitsch, dass er ein sehr offenes Geschichtsverständnis hat oder dass er ökonomische Tendenzen ausgemacht hat, von denen er aber auch Gegentendenzen beschrieben hat. Das ist ein bisschen die Frage, was pickt man sich da jetzt raus, was passt in die Weltanschauung rein? Das war jetzt nur ein Beispiel. Ich könnte jetzt noch mehrere Beispiele nennen, wo ich ein ganz anderes Verständnis habe von der Marx-Lektüre, als ich es im Marxismus-Leninismus wiederfinde. Ich war da teilweise schon auch überrascht, als ich zum ersten Mal so ein Lehrbuch des ML in der Hand hatte und gefunden habe, wie Lenin sagt, die Lehre von Karl Marx ist allmächtig und wahr. Ne?
ML? Ganz gut.
Marxismus-Leninismus, genau. Lenin meinte, sie gibt den Menschen eine einheitliche Weltanschauung. Da hat Gerd Köhn recht, das wollte Marx nie machen. Er wollte nie einen Ismus begründen oder gar ein System, ein positives vom Sozialismus aufstellen. Das stimmt, das hat ihn nicht interessiert. Dazu war er viel zu offen. Und er hat im Vorwort des Kapitals auch geschrieben, jedes Urteil wissenschaftlicher Kritik ist ihm willkommen. Ne? Worauf ich jetzt damit nochmal hinaus möchte, was ein bisschen diesen Widerspruch löst. Wie eine bestimmte Gesellschaft einen Text und eine Theorie rezipiert, sagt mehr über diese Gesellschaft, als über das Werk. Ja. Insofern ist es erklärungsbedürftig, warum, wie war der real existierende Sozialismus beschaffen, dass diese Weltanschauung dazu gepasst hat, wie funktioniert China, dass sie eine bestimmte Auslegung von Marx sich zurechtbiegt. Ja. Das heißt, wir müssten viel mehr diese Gesellschaften analysieren und das Verhältnis von Werk und Rezeption, statt sich jetzt auch so ein bisschen darüber lächerlich zu machen, wie das damals war. Und genau diese Frage ist meines Erachtens völlig unaufgearbeitet. Das war mir jetzt nochmal wichtig, das ein bisschen aufzulösen.
Ich würde ganz kurz Herr Köhnen das Wort dazu geben, weil ich das eine total zentrale Frage finde, die wir vorher eigentlich versucht haben zu diskutieren, aber tatsächlich noch nicht so weit gekommen sind in der Klärung. Herr Köhnen, was sagen Sie zu Frau Nuss' Überblick?
Überhaupt nicht, da bin ich jetzt wieder Marxianer. Das war keine Idee. Und die Idee hat auch nicht den Kommunismus hervorgebracht, ja, sondern und auch nicht die Ideologie oder der Marxismus-Leninismus, sondern umgekehrt. Es war eine Partei, die sich so bezeichnet hat, die auf den Zusammenbruch der bestehenden kapitalistisch-imperialistischen Ordnung wartete, spekulierte, ihn über die Klippe mitgestoßen hat, wo sie es konnte, und die dann sich ein dazu passendes ideologisches Gerüst geschaffen hat. Ja. Der Kommunismus des 20. Jahrhunderts gehört der Weltkriegsperiode an. Das findet alles völlig ohne die Kommunisten statt, sondern sie nisten sich inmitten der Zusammenbrüche der Gesellschaften ein. Und dann sind es Parteien, die ihre Herrschaft errichten, und die kann man in diesem nominell ganz nüchternen Sinne kommunistisch nennen, sehr wohl, als sie nämlich die ganze Gesellschaft versuchen, in ein eisernes Band zu spannen. Das nennt man auch Totalitarismus. Die kommunistischen Bewegungen waren totalitär im Wortsinne. So, und sie haben versucht, in alle gesellschaftlichen Beziehungen reinzugreifen. Das kann einen nur abschrecken, muss einen auch abschrecken. Auf einer ganz anderen Ebene ist, dass die bürgerlich-kapitalistischen, demokratischen Gesellschaften am Prozess der Sozialisierung teilgenommen haben. Wir sind in gewisser Weise sogar sozialer als diese sogenannten, noch immer sich so bezeichnenden kommunistischen Gesellschaften. Und das sind die interessanten Entwicklungen. Wofür, wogegen sind wir denn heute? Ja, was ist dieses Bedürfnis, auch über den Tellerrand einer kapitalistischen Wirtschaft hinauszuschauen? Dieses Bedürfnis habe ich sehr wohl auch. Der Kapitalismus ist eine ziemlich neue historische Formation und sie ist auch endlich. Ja. Wir lernen nur aus den Schäden, aus denen wir vielleicht klug werden, und man wächst an den Herausforderungen. Das, was auf uns zukommt, sind ja zwei Dinge. Es ist im Jahr 1900 gab es vielleicht 1,2 Millionen Menschen auf der Welt, demnächst wird es 10 Millionen werden. Die müssen ernährt werden, die müssen gekleidet, das ist eine ungeheure Herausforderung. Und der Klimawandel, das erfordert allen Grips und alle kooperativen Fähigkeiten, die wir haben, zusammenzunehmen. Das ist eine eiserne Notwendigkeit, vor der wir sowieso stehen. Und unsere Gesellschaften haben unendlich viele Potenziale, die sie nicht abrufen, die brach liegen. Das ist eigentlich der Satz im Kommunistischen Manifest, eine Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung der freien Entfaltung aller ist. Das ist eine kulturelle, zivilisatorische Fähigkeit, die wir abrufen müssen, die müssen wir auch kooperativ abrufen. Und das ist vielleicht der Inhalt des Begriffs, mit dem ich auch nach wie vor etwas anfangen kann. Aber alles dafür ist eigentlich da.
Herr Köhn, brauchen wir aus Ihrer Perspektive dann also den Kommunismus, um diese wahnsinnigen Herausforderungen, die Sie alle drei gerade geschildert haben, in Angriff zu nehmen?
Nein, was heißt das, den Kommunismus in Angriff nehmen? Das ist jetzt wieder
so. Nee, die Herausforderung, nicht den Kommunismus.
Nein, sicher, die Herausforderungen, die unsere Welt uns stellt, wie immer sie ich bezeichne. Ich würde sie auch nicht einfach unter den Begriff Kapitalismus übrigens bringen, sondern das sind ganz reale Herausforderungen, die für uns als Menschheit tatsächlich, als Gesellschaften gestellt werden. Und wie wir das demokratisch, kooperativ, zivilisatorisch lösen, das ist die Frage, wie immer wir das bezeichnen.
Also wir brauchen auf jeden Fall die Kooperation.
Ich glaube, wir brauchen auch vor allem eine Analyse dessen, warum diese Potenziale eigentlich in diesen Gesellschaften, die ja offenbar schon herrschen, nicht geschöpft werden. Und das genau das richtig. Tun ja die kommunistischen Traditionen, Analysetraditionen, aber auch Bewegungstraditionen, dass sie das etwa auf Sachen wie Profitinteressen, Profitmaximierung zurückführen.
Sehr einseitig.
Zum das Beispiel. Also ich glaube, dass wir,
zum Beispiel, ja.
Genau, dass wir da sozusagen das nicht ganz abstreiten können, dass es da schon, dass das irgendwie zusammenhängt.
Nein, nur in den realkommunistischen Gesellschaften, wenn ich sie mal nennen will, herrscht das Primat der Politik. Ja? Und da muss man sagen, dass das Primat der Ökonomie, von mir aus auch der Profitwirtschaft, ein beweglicheres ist in Bezug auf selbst ökologische Fragen zum Beispiel, als ein Primat der Politik, das heißt nämlich der Machtbehauptung einer oligarchischen Machtklasse. Die ist noch viel drückender und sie ist auch sozial verwüstender und ökologisch verwüstender als alles, was die kapitalistischen Gesellschaften. Wir müssen mal aus dieser rein innerwestlichen Diskussion herauskommen und in die Welt schauen. Da passieren ganz andere Dinge.
Frau Nuss, wir könnten jetzt ja auch sagen, wenn das alles so wahnsinnig kompliziert ist, weil dieser Begriff also zum einen in einer gewissen Weise eine bestimmte Lehre aufweist und zum anderen aber auch so wahnsinnig viel überschrieben ist, so überdeterminiert, dann könnten wir theoretisch auch den Schluss ziehen, wir sollten vielleicht den Begriff Kommunismus einfach unter der Last des historischen Erbes begraben und wir suchen uns einen anderen. Das wäre ja möglich. Warum sollten wir an ihm festhalten, wenn es jetzt also um gegenwärtige Perspektiven geht für eine überlebensfähige, lebenswerte, solidarische, egalitäre Gesellschaft?
Nicht ja. Egalitär.
Also, ich muss jetzt ehrlich gesagt auch gerade ein bisschen lachen, dass Sie, Herr Köhn, dann doch über den Umweg der Gleichsetzung von Kommunismus und Totalitarismus dann doch noch bei dem schönen Zitat bei Marx gelandet sind mit der Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist. Da sind wir uns ja einig. Das sehe ich genauso. Es geht da nicht um Gleichmacherei, sondern es geht um Individualität. Das sehe ich genauso. Ob mir den Begriff weiter benutzen sollte, bin ich hin und her gerissen. Einerseits kann man auch ganz andere Worte sagen zu einer menschenfreundlicheren und herrschaftsfreien Gesellschaft in Abgrenzung zu Kapitalismus. Das Problem ist, wenn man Kommunismus sagt, muss man halt immer wahnsinnig viel dazu erklären. Haben wir jetzt ja auch heute gemerkt, wie wir diskutieren, ja. Andererseits, ehrlich gesagt, wenn wir sagen, wir werfen diesen Begriff vollständig über Bord, dann tut mir das auch ein bisschen in der Seele weh, damit auch den ganzen Dissidentenkommunismus, den es in der Geschichte gab, über Bord zu werfen und zum Schweigen zu bringen, ne? Ich meine, das wissen Sie besser als ich, Herr Köhn, dass wir in den 20er Jahren in der Kommunistischen Partei der Sowjetunion durchaus Akteure hatten, die für einen ganz anderen Weg gekämpft haben. Ne? Viktor Serge hat 1918 schon beobachtet eine Theorie der Erstickung der Freiheit. Ja, ich kann jetzt nur aus meiner Perspektive zwei Namen erwähnen, die für eine offene Marx-Rezeption und nicht für ein geschlossenes Weltbild gestanden hätten, nämlich Isaak Rubin, ein sowjetischer Ökonom, und David Ryazanov, der erste sowjetische wissenschaftliche Herausgeber der damals ungedruckten Werke, beide ums Leben gekommen.
Wurde.
Erschossen und hingerichtet. Erschossen, richtig. Das heißt, es war am Ende dann auch Stalin, der den freiheitlichen Kommunismus mit vernichtet hat oder total vernichtet hat. Dann ganz kurz, um das noch zu sagen, auch die kommunistische Dissidenz im real existierenden Sozialismus, die DDR, ja, auch die Leute, die gesagt haben, wir wollen hier nicht diese Parteikaste, die das alles beherrscht, wir wollen einen demokratischen Sozialismus, auch die wurden politisch verfolgt. Es waren aber ausgerechnet jene, würde ich jetzt mal sagen, die als Antikommunisten beschimpft worden sind, denen man gesagt hat, sie sind die Agenten des Klassenfeindes, die den Kapitalismus nicht wollen. Ausgerechnet jene waren es, die eigentlich die friedliche Revolution seinerzeit initiiert haben. Von denen spricht heute überhaupt niemand mehr. Und wenn wir den Kommunismus jetzt komplett als Begriff nicht erstreiten und so darüber streiten wir jetzt hier, dann habe ich irgendwie so das Gefühl, nö, also das ist jetzt irgendwie auch nicht richtig, dass wir hier jetzt Stalin das letzte Wort überlassen.
Ich muss tatsächlich mit Blick auf die Uhr jetzt zur allerletzten Frage kommen. Ich würde diese Frage an Sie alle drei gleichermaßen stellen, mit der Bitte um kurze abschließende Worte Ihrerseits. Worauf hoffen Sie denn? Was wünschen Sie sich denn, wenn es um die Diskussion um den Kommunismus geht? Sheila Kurz, Sie haben das erste Wort.
Ja, danke. Ich hoffe vor allem, dass wir im Gespräch bleiben und dass wir auch tatsächlich mehr über die Dinge sprechen, die mir heute eigentlich wichtig waren und die etwas zu kurz gekommen sind. Wir haben immer wieder über real existierende kommunistische Projekte, nationalstaatliche Projekte gesprochen, aber es gibt eben diese ganz vielen
die auch in der Rezeption, auch in der Ideengeschichte sehr marginal vorkommenden dekolonialen, feministischen, kommunistischen, kommunitarischen Ansätze, von denen, glaube ich, auch die großen Bewegungen sehr, sehr viel lernen können. Also eigentlich eine kritische Erweiterung der Theorien und Praktiken, die bisher so läufig waren. Und was hoffe ich grundsätzlich? Ich hoffe, dass wir eine Antwort auf die Frage finden oder eine Antwort auf die Konstatierung einer Krise eigentlich, die auch immer wieder in Form eines Gramsci-Zitats in den letzten Wochen auf meinen Instagram-Feed gespült wird, der besagt irgendwie, die alte Welt ist im Sterben, die neue Welt ist noch nicht geboren, das ist die Zeit der Monster. Und ich glaube, wir können alle irgendwie gleich assoziieren, was mit diesen Monstern eigentlich gemeint sein könnte. Und dem würde ich zum Beispiel gerne einen Satz der eben erwähnten Silvia Federici gegenhalten, die sagt, wir sind eigentlich schon von der neuen Welt umgeben. Einer Welt, in der es eben schon ganz konkrete praktische Beispiele von Kommunisierung, von Commons gibt, von widerständigen Räumen, von selbstverwalteten Räumen, die es eben zu schützen und zu verteidigen gilt. Und ich glaube, wenn wir so weit sind, dass wir auch mal über diese Dinge sprechen können, würde ich mich sehr freuen.
Gerd Kühn.
Nichts gegen solche Versuche im einem kleineren geschützten Rahmen solidarische Lebensformen auszuprobieren und sowas. Nur das löst das Problem der Gesellschaften im Ganzen nicht. Ja. Und ich bin da halt auch in dem Sinne Gesellschaftsanalytiker, der schaut, was passiert. Und ich meine, dass wir alle Mittel, ich nenne es mal, für eine höhere Gesellschaftlichkeit sehr wohl in der Hand haben.
Ja. Aber ganz kurz nochmal, Herr Köhn, dazu, das sind die Räume, die genau das ja probieren. Es geht ja nicht darum, sozusagen Hippie-Kommunen, ja, die nur, nicht ne, auf diese Gesellschaften zurückgreifen, sondern genau, da wird ja genau experimentiert
ich
damit.
Ich denunziere das ja auch nicht. Ich sage nur, wir müssen ja, wenn schon, über Konzepte die Gesellschaften im Ganzen, und dann haben wir auch noch was mit Weltgesellschaften zu tun. Ja? Und da sind ja demokratische Gesellschaften nun heftig auf dem Rückzug. Wir erleben ja einen Rückfall im Grunde, ja, denn es gerade in eine Paläomoderne, ja, statt von der Postmoderne in die Paläomoderne, ja, überall starke Männer, überall autoritäre Bewegungen. Das ist doch die Realität unserer Welt, plus dann wiederum den Herausforderungen des Klimawandels und so weiter. Wir brauchen intelligente Mobilisierungen sozialer Intelligenz auf allen Ebenen, die die Fähigkeiten der Gesellschaften und der Menschen, der einzelnen Menschen, die sie haben, abrufen. Und das ist nur der Weg, wie wir aus den Dingen, die auf uns zukommen, herauskommen werden. Ja? Und ich bin da immer noch ein etwas evolutionärer Optimist letzten Endes, der glaubt, dass in allen Düsternissen der Zeit, die ja nicht gerade neu sind, sondern die ganze menschliche Geschichte durchziehen, wir uns trotzdem auf nicht auf Horizonte großartiger Freiheit und so weiter zu bewegen, aber doch in der Lage sind, die Dinge, die auf uns zukommen, einigermaßen menschengemäß zu lösen und in diesem Sinne höhere Formen der Gesellschaftlichkeit zu entwickeln. Und in vieler Form ist das auch der Fall. So wie wir hier reden, so wie wir leben, da ist sehr, sehr viel schon enthalten hier.
Sabine Nuss.
Ich muss gerade auch wieder so ein bisschen schmunzeln. Das ist ja fast schon ein bisschen Kommunismus, was ich hier so raushöre, zumindest im freiheitlich verstandenen Begriff. In diesem Sinne würde ich sagen, dass es ganz wichtig ist, dass wir diesen Aspekt der Klassenherrschaft, dass die einigen relativ wenigen die vielen anderen für sich arbeiten lassen können, wo ich finde, das Entscheidende daran ist, dass sie nicht darüber mitbestimmen können, zu welchen Bedingungen sie arbeiten und vor allen Dingen, welche Folgen sie zu tragen haben. Und das bedeutet, dass man sozusagen, und das würde ich ein bisschen mit diesem herrschaftsfreien Gedanken der kommunistischen Idee verbinden, die Demokratisierung nicht nur in dem politischen Raum, sondern vor allen Dingen im ökonomischen Raum auch einführen müsste. Ne? Weil es geht ja darum, dass die Individuen sich sozusagen aufeinander neu beziehen und zwar nicht mehr in einem ausgeschlossenen, also dass die meisten Menschen ausgeschlossen sind, darüber mitzubestimmen, wie wir leben, wie wir produzieren, was wir produzieren und auf welche Kosten beziehungsweise zu welchen Naturbedingungen wir das tun. Insofern wäre das so ein bisschen das, was ich damit verbinden würde auf die Frage und dann vielleicht am Ende: Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Es diskutierten Sabine Nuss, Gerd Köhnen und Shader Kurt hier im Deutschlandfunk Kultur. Und damit geht diese Ausgabe von Sein und Streit auch schon zu Ende. Vielen Dank fürs Interesse und bis zum nächsten Mal, sagt Simone Miller.